Wir hatten jüngst jetzt ja unseren bis dato größten Wettbewerber, den Pflegeplatzmanager, übernommen. Und seitdem kommen wir insgesamt auf ungefähr 500 Akutkrankenhäuser, die Recare nutzen, mit ungefähr 210.000, 220.000 Krankenhausbetten. Das entspricht also schon fast 45% des gesamten Krankenhausmarktes in Deutschland, wenn man das in diesen Betten messen würde. Und ungefähr 23.000 Pflegediensten und Pflegeheimen. Heißt also ungefähr zwei Drittel aller Einrichtungen, die es bundesweit gibt.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe hier heute Maximilian Greschke eingeladen. Er ist Gründer von Recare, einem, naja, Startups kann man es eigentlich schon gar nicht mehr nennen. Ich würde sagen Scale-up eher. Auf jeden Fall ganz spannende Geschichte, die auch viele Auswirkungen auf gerade die stationäre Pflege hat. Aber bevor wir da reinstarten, Max, hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi Christoph, freue mich sehr hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
Max, du kommst ganz ursprünglich nicht aus der Pflege. Ich habe was von Delivery Hero und sonstige Tech- und Startup-Welt gelesen. Was hat dich denn überhaupt dazu verschlagen, Recare zu gründen, wenn ich mal so frei rausfragen darf?
Genau, ich bin tatsächlich ein Quereinsteiger in die sozusagen Pflege- und Gesundheitsbranche. Habe ganz ursprünglich mal mein Studium abgebrochen, um ein Startup in Berlin zu starten. Hatte davor Informatik und Volkswirtschaft studiert. Und das Ganze war tatsächlich nochmal ganz, ganz weit weg. Da ging es um Prozessoptimierung im Einkauf für Modehändler. Ein Thema, worauf wir irgendwie damals mit einem Kumpel gestoßen sind, hat in den USA ganz gut funktioniert. Und dadurch waren wir ein bisschen inspiriert. Mussten nach 9 Monaten das Ganze dann tatsächlich auch abbrechen, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind zum einen das falsche Team dafür, zum anderen in Deutschland haben wir auch einfach keine Traction auf das Produkt bekommen und hatten uns dann aber auch da sozusagen entschlossen, dann nicht viel länger daran zu kleben, sondern wieder weitere Wege zu gehen. Und so bin ich erstmal in Berlin in dieser Startup-Szene gelandet. Dann über verschiedene Umwege zu Delivery Hero gekommen, wo ich das Big Data Team mit aufgebaut habe. Also auch wieder sozusagen Betonung auf meinen ursprünglich mal technischen Hintergrund und eben auch diese Exposition zu dem Marktplatzthema, wobei für mich da auch schon feststand, irgendwie, ich will auf jeden Fall wieder selber was gründen. Und dann ja, kam es irgendwie dazu. Zum einen habe ich angefangen, mich mit Pflegestartups in den USA auseinanderzusetzen und hatte mir überlegt, okay, eigentlich könnte viel davon auch in Deutschland sozusagen funktionieren. Und hatten dann auch mit einem Team aus ehemaligen Kollegen von Delivery Hero da eine Company gegründet, die hieß damals VeoCare. Da ging es um die On-Demand-Vermittlung von selbstständigen Pflegekräften an ja, pflegende Angehörige zur Unterstützung. Haben dann schnell gemerkt, dass in Deutschland aber die Regularien eher dagegen sprechen, ja, mit Scheinselbstständigkeit, Abrechnungsmodalitäten mit der Pflegekasse, die da im Prinzip ja so einem Ansatz absolut entgegenstehen und es auch nicht so aussehen würde, als würde sich das irgendwie leicht ändern. Und sind über das Thema aber so ein bisschen sozusagen erstmal sensibilisiert worden natürlich. Und dann kam auch eine familiäre Komponente bei mir dazu. Meine Frau ist Ärztin hier in Berlin bei Vivantes und meine Schwiegermutter war damals GDL bei einer ambulanten Diakoniestation hier in Berlin. Und die beiden haben sich am Abendbrottisch tatsächlich dann oft darüber beschwert, oder besser gesagt meine Schwiegermutter hauptsächlich, wie schlecht die Überleitungsqualität aus so manchem Berliner Krankenhaus sozusagen sei. Und so habe ich davon mitbekommen. Und die Idee war tatsächlich zu sagen, kann man nicht dieses logistische Patientenüberleitungsthema eigentlich genauso lösen, wie wir das sozusagen aus der privaten Welt von diesen Marktplätzen kennen, wie eben auch Delivery Hero mit Lieferheld und so weiter damals. Auch weil das Angebot an pflegerischen Angeboten einfach genauso hinreichend fragmentiert auch ist. Also wir haben in Deutschland hier mittlerweile über 33.000 Pflegedienste und Pflegeheime. Heißt quasi jedes Krankenhaus hat, ich sag mal, mindestens eine niedrige dreistellige Zahl an möglichen Providern, mit denen es arbeiten könnte oder arbeiten muss, um die Patienten im Einzugsgebiet nachzuversorgen. Und das ist einfach eine hinreichende Fragmentierung auch für einen Ansatz. Und last but not least, was dann sozusagen das Ganze noch besiegelt hat, war, da kam der Rahmenvertrag für Entlassmanagement auch noch mit diesem Timing. Und dann hatten wir relativ zufällig eine Klinikgeschäftsführerin kennengelernt in NRW, die gesagt hat, hey, jetzt mit dem Rahmenvertrag, ich habe hier diese Herausforderung, wir sind offen, da auch mit einem Startup zusammenzuarbeiten, lasst uns das gerne probieren.
Ja, ich finde es ein mega cooles Konzept, ehrlich gesagt, so aus der Tech-Welt das ganze Plattformthema auf die Pflege zu übertragen, wie du schon sagst, eben sehr, sehr fragmentiert, auch überall mit ganz unterschiedlichen, ich sag mal, technischen Standards vor Ort. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Problem auf beiden Seiten ist, sowohl beim Krankenhaus einen potenziellen, ich sag mal, Abnehmer zu finden für die Person, da geht wahrscheinlich viel Zeit drauf, aber auch für die Pflegeeinrichtung, die auf allen Ebenen telefonisch, per E-Mail, per Brief, per Fax, per Angehörige, die in die Einrichtung kommen, noch die Anfragen bekommen, das eben managen müssen. Wie groß ist denn heute ReCare? Es ist ja schon eine kleine Erfolgsgeschichte, kann man ja schon mal so sagen. Ich verfolge euch ja auch dann schon ein bisschen länger und ich weiß, ihr habt einige Investorenrunden gemacht. Ihr seid in vielen Einrichtungen und auch Krankenhäusern, Kliniken vor Ort. Zuletzt habe ich gesehen, Stiftung Kreuzacher Diakonie als neuer Kunde. Da war der Sven Lange, kaufmännischer Vorstand, ja auch vor kurzem hier im Podcast zum Beispiel. Also ja, erzähl doch mal ein bisschen was zum Leistungsangebot und zu ReCare selbst.
Sehr, sehr gerne. Also freut mich natürlich erstmal, wenn die Marktwahrnehmung da so aussieht. Wir hatten jüngst jetzt ja unseren bis dato größten Wettbewerber, den Pflegeplatzmanager, übernommen und seitdem kommen wir insgesamt auf ungefähr 500 Akutkrankenhäuser, die ReCare nutzen, mit ungefähr 210.000, 220.000 Krankenhausbetten. Das entspricht also schon fast 45% des gesamten Krankenhausmarktes in Deutschland, wenn man das in diesen Betten messen würde. Und ungefähr 23.000 Pflegediensten und Pflegeheimen, heißt also ungefähr zwei Drittel aller Einrichtungen, die es bundesweit gibt. Und bei den Reha-Kliniken sind wir bei 550, knapp über 50% der Reha-Kliniken, die jetzt für das Krankenhausgeschäft relevant sind. Und damit haben wir mittlerweile tatsächlich ein bundesweites Netzwerk, wo es fast keine Lücken mehr gibt, sodass auch jede Klinik relativ problemlos mit ReCare starten kann. Und was uns natürlich dabei sehr stark geholfen hat, ist auch das Krankenhauszukunftsgesetz. Ich sage immer, das ist Fluch und Segen zusammen. Ne? Vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die eher aus dem sozusagen pflegerischen Bereich außerhalb des Krankenhauses kommen. Das ist ja ein Förderpaket des Gesetzgebers für die Digitalisierung von Krankenhäusern, die das digitale Entlass- und Überleitmanagement auch als eine, ja, ich sag mal, gesetzliche Vorgabe im weitesten Sinne dort mit versehen hat, weil es einen der Fördertatbestände betrifft, die sonst auch zu Strafabschlägen führen, wenn man das nicht umsetzt und ein Novum in der deutschen sozusagen Gesetzgebung auch nutzt. Also ist tatsächlich auch ein hoher Nutzungsgrad vorgeschrieben, damit diese Strafabschläge.
Also das heißt, nur anschaffen reicht nicht. Man muss auch nachweisen, dass es dann genutzt wird.
Ganz genau. Es gibt da sozusagen eine Staffelung. Die Anschaffung muss bis 2025 erfolgt sein und dann hat man bis 2027, um das Ganze zu implementieren und im Endeffekt einen gewissen Nutzungsgrad, ja, zu erreichen.
Ja, ich kann mir aber das schon vorstellen, dass das im Prinzip, naja, Öl ins Feuer gegossen hat auf jeden Fall. Also das war für euer Wachstum jetzt nicht unerheblich, vermutlich mal das KHZG. Ich glaube, ich hatte auch mal mit dem Jeremy, den von den Johannitern damals mal drüber gesprochen, der hat gesagt, ja, da findet gerade auf jeden Fall schon strukturellen Wandel statt und hat, glaube ich, auch wie du damals gesagt, naja, Fluch und Segen zugleich ist halt nicht unbedingt immer einfach umzusetzen, aber es bringt halt endlich mal Geschwindigkeit in das Thema rein.
Ganz genau, ganz genau. Also Fluch und Segen zugleich trifft das, glaube ich, ganz gut. Zum einen wollen wir uns natürlich überhaupt nicht beschweren über die Beschleunigung, die das in der praktischen Umsetzung geschaffen hat. Das ist enorm hilfreich. Gleichzeitig, was, glaube ich, so ein bisschen das Damoklesschwert abbildet, ist einfach die Tatsache, dass über diese Zuwendungsbescheide aus diesem Förderprogramm jedes Krankenhaus sozusagen öffentliches Vergaberecht einhalten muss, auch solche, die es vorher nicht tun mussten, also auch private oder frei gemeinnützige Klinikträger müssen auf einmal ausschreiben, um diese KHZG-Fördermittel zu nutzen. Und das führt dazu, dass quasi 100% der Aufträge im Markt über Ausschreibungen sozusagen kommen. Und das hat einige ganz seltsame Effekte. Ja, ich scherze eigentlich häufig, man müsste das eigentlich mal zu einer Case Study machen für ja, Wirtschaftsmagazine, einfach weil man wirklich hier so ein gutes Beispiel hat, wie dieser starke regulatorische Eingriff dann doch sehr komische Markteffekte auch mit sich bringt. Ja, also erstmal der bürokratische Aufwand, all diese Ausschreibungen abzuarbeiten, ist enorm. Und das natürlich in einer Zeit von Personalmangel auf allen Seiten, wo man sich ja eigentlich eher auf die Wertschöpfung durch das Produkt konzentrieren möchte. Und auf der anderen Seite auch ja, die Effekte, die damit einhergehen. Also gerade Kliniken, die sonst nicht ausschreiben, also private und frei gemeinnützige, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit Ausschreibungen. Es holen sich zwar alle Berater zu, aber nichtsdestotrotz hat man da trotzdem manchmal relativ seltsame Leistungsverzeichnisse. Und anders als wenn ich jetzt privatwirtschaftlich einen Vertrag mit einem Kunden abschließe, wo dann meine AGB sozusagen als Anbieter auch ja Vertragsbestandteil sind, ist bei der öffentlichen Ausschreibung, ohne jetzt tief in dieses juristische Thema abtauchen zu wollen, wird der Vertrag von der Auftraggeberseite vorgegeben. Und ich glaube, es fällt relativ leicht, sich vorzustellen, dass wenn 2000 Krankenhäuser deutschlandweit, die in dem Thema ja in der Regel keine Experten sind, sondern großteilig auch aus regulatorischen Gründen jetzt irgendwie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, dass deren Vertragsbestandteile nicht ideal dafür gemacht sind, eine Cloud-Lösung sozusagen abzubilden und einzuführen und auch in den Leistungsverzeichnissen einfach unnötige Features dabei sind, die in vielen Fällen keinen Sinn machen, sondern aus irgendwelchen Muster-Templates stammen, die dann trotzdem umgesetzt werden müssen, was uns sozusagen als Anbieter da natürlich massive Zusatzaufwände beschert.
Ich bin sehr beeindruckt von der Zahl, dass ihr quasi fast zwei Drittel der deutschen Pflegelandschaft, sei es jetzt ambulant oder sei es jetzt stationär, schon angebunden hat. Weil ich dachte, also zumindest gerade in der stationären Pflege und vermute ich mal auch in der ambulanten Pflege, ist ja die Nachfrage eigentlich kein Problem. Also das heißt, ein Recare ist ja eben auch ein Mittel, damit Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen an neue Patienten-Bewohner eben rankommen. Ich dachte, wie gesagt, Nachfrage eher. Da ist ja nicht das Problem, sondern eher, wie bearbeite ich diese Nachfrage, weil ich eben zu wenig Fachpersonal dafür habe. Wie reagieren denn die Leute darauf in der Praxis? Ist das wirklich ein Problem oder sagst du, also offensichtlich habt ihr ja Erfolg damit, wenn ihr zwei Drittel schon abgedeckt habt?
Genau, also zunächst muss ich da sagen, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt. Ganz grundsätzlich merken wir aber, dass es sowohl für stationäre als auch für ambulante Pflegeeinrichtungen in den meisten Fällen tatsächlich sehr, sehr wertschöpfend auch sein kann. Bei der ambulanten Pflege sind wir eigentlich sogar immer wieder erstaunt, wie enorm gut das Ganze funktioniert. Also wenn wir auch über den Fachkräftemangel sprechen und ähnliches. Häufig sozusagen wird es ja alles sozusagen irgendwie unter einem Deckelbegriff zusammengefasst und über einen Mangel an Pflegekapazitäten gesprochen. Wir sehen in ganz vielen Regionen in Deutschland, dass wir eine ambulante pflegerische Nachversorgung mit einer Medianzeit so im Bereich von 5 bis 10 Minuten vermittelt bekommen. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut und ich muss da immer ein bisschen relativieren, ganz demütig, weil ich habe gelernt in den letzten Jahren, das Gesundheitssystem ist unglaublich komplex und gerade als Quereinsteiger, der sich mit so einer Nische beschäftigt, vermag ich dann nicht alle Sachen sozusagen einzuschätzen oder richtig beurteilen zu können. Aber wenn man sich erstmal diese Daten anschaut, sieht es so aus, als hätten wir in sehr vielen Regionen einen hohen Bedarf bei ambulanten Pflegediensten und auch eine Fähigkeit, diese Patienten gut nachzuversorgen. Ja, weil wir sehen andersrum in Regionen, wo wir diese Strukturprobleme haben, dass es eben nicht so schnell und flüssig geht. Bei stationären Einrichtungen ist es so, tendenziell, die sind natürlich noch viel stärker von diesen Kapazitätsrestriktionen betroffen. Auch das merken wir. Aber ungefähr 30 oder bis zu 30%, auch natürlich regional ein bisschen abhängig, der Patienten in einer stationären Pflegeeinrichtung haben irgendeine Art von Krankenhaus-Touchpoint trotzdem. Und diese Pflegeeinrichtungen haben uns gesagt, schaut, wir sind zwar sehr hoch ausgelastet, aber wir brauchen auch diese extrem hohe Auslastung, um überhaupt profitabel und nachhaltig unsere Einrichtung betreiben zu können. Und 2 bis 3% Auslastung machen da schon mal einen großen Unterschied. Und wenn jetzt bis zu 30% der Patienten doch irgendwie einen Kontakt zum Krankenhaus haben und aus dem Krankenhaus kommen, dann ist es für die Einrichtung natürlich wichtig, dass dieser Strom A sozusagen nicht versiegt, einfach weil ich vielleicht keine Lust habe, anstatt dem Fax, was ich jetzt 20 Jahre lang genutzt habe, sozusagen einen digitalen Kanal zu nutzen. Und auf der anderen Seite natürlich unser Bestreben, diese 30% so angenehm und einfach bearbeitbar wie möglich zu machen. Also auch ein Prozesskosteneffizienzthema, weil als Einrichtung habe ich das Problem, ich kriege Anrufe, ich kriege E-Mails, ich kriege Faxe. Ich habe von Einrichtungsleitern gehört, die kommen früh ins Büro. Da liegt eine Telefonliste von irgendwie 25 Einträgen vor von irgendwelchen Kliniken, die angerufen haben und um Aufnahme gebeten haben. Das ist natürlich enorm zeitraubend. Und unser Ziel ist es, aus all diesen Kanälen in einem einfachen, strukturierten, aussagekräftigen Format das Ganze bereitzustellen und damit möglichst einfach für die Einrichtung zu machen, auch unter sozusagen Zusätzen, Restriktionen, Pflegegradmix oder ähnliches, so dass ich mir das möglichst einfach so zusammenstellen kann, wie ich es für meine Einrichtung auch brauche.
Wie hoch ist denn da der Implementierungsaufwand für die Einrichtung selbst? Also wenn ich das jetzt zum ersten Mal scharf schalten möchte, also ich vermute mal, es ist eine Web-App, die über eben einen eigenen Account erreichbar
Genau.
ist, dann hast du eine Möglichkeit, da dein Profil zu customizen und zu sagen, welches Leistungsportfolio etc. du anbieten möchtest. Geht es darüber noch groß hinaus? Sind noch riesige Schulungen notwendig oder wie ist da deine Erfahrung?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine verhältnismäßig intuitive Lösung. Alles webbasiert, so wie man das auch von Booking.com oder anderen sozusagen Plattformen aus dem privaten Leben kennt. Wenn man grundsätzlich dazu befähigt ist, das für die eigene Einrichtung auszufüllen, dann dürfte das nicht länger als 10 bis 15 Minuten maximal dauern. Und dann ist man auch schon live geschaltet, kann andere Kolleginnen und Kollegen dazu einladen. Also oder die Beitrittshürde ist tatsächlich enorm niedrig und wir bieten natürlich auch Schulungen und Support an für die Einrichtungen, die da Unterstützung brauchen.
Okay. Und ist denn ReCare dann schon auch an die Pflegedokumentation, Pflegesoftware gekoppelt in der Regel? Oder muss man sozusagen die Vakanzen, die man hat, noch manuell auf die Plattform stellen? Weil ich sag mal, bei Booking.com, also in der Hotellerie, ist das ja alles schon relativ ja, integriert. Also von der Plattform bis hin zum Property-Management-System, also die mir anzeigt, wie viele Zimmer habe ich an welchem Tag noch frei. In der Pflege ist es, glaube ich, noch nicht unbedingt so. Also zumindest die Schnittstellen existieren vielerorts noch nicht. Ist das ein Problem?
Sehen wir derzeit nicht als großes Problem, weil es trotzdem schon Mehrwerte bringt. Das ist aber tatsächlich einer der Punkte, auf die wir auch hinsteuern. Also wir haben mit einer großen privaten Pflegeheimkette in Deutschland eine Integration in das zentrale Buchungssystem bereits umgesetzt. Wir haben mit einem der ganz großen Marktführer in der sozusagen Pflegedokumentationssoftware im Prinzip fast fertiggestellt eine Integration damit, strukturierte Daten und in Schritt 2 dann auch irgendwann mal Dokumente, die aus dem Krankenhaus digital übermittelt werden, direkt in die Software mit reinlaufen, damit wir eben dann nicht nochmal diesen zusätzlichen Aufnahme- und Dokumentationsaufwand haben, in der Praxis. Das ist heute ein sehr geringer Teil dieser Provider, die davon profitieren können, aber das wird in der Zukunft auf jeden Fall ein signifikanter Teil der Wertschöpfung auch mit werden, dass wir da immer tiefer in die nachgelagerten Systeme auch
War
integrieren.
das in dem Fall Korea? Ich glaube, ich habe da mal was gelesen, so eine Ausschreibung mit der Gematik zusammen etc., ne?
Ganz genau, das haben wir mit Corion umgesetzt. Da geht es zum einen um eine Integration in sozusagen das CRM-System und dann auch nach dem neuen Gematik-Standard ISIP, was ja ganz originell für Informationssysteme in der Pflege steht, sozusagen per HL7 Fire in die
Ah ja,
Dokumentation.
okay. Und
Genau.
gibt's da schon erstes Fazit, wie gut das funktioniert, ob das so Arbeit abnimmt, was du sagen kannst?
Ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht ganz tief in den operativen Details drin. Ich habe nichts Schlechtes gehört. Das ist meistens schon mal ein
Ja,
gutes
ich
Zeichen.
habe auf der Gegenseite auch nichts Schlechtes gehört tatsächlich. Also tatsächlich die Empfehlung, dass wir mal miteinander sprechen können, kam ja tatsächlich von Coreo, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine coole Lösung. Guck dir das mal an, sprich doch mal mit dem Maximilian. Und von daher, ja, freut mich, dass er seine Wege macht, ehrlich gesagt. Okay, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, also wo möchtest du dich denn mit ReCare noch hinentwickeln? Also das eine hast du ja schon gesagt, dass ich sagen, die Integration in die Pflegeeinrichtung zum Beispiel noch tiefer wird. Wie sieht es mit Ausland aus zum Beispiel? Ist Internationalisierung für euch ein Thema oder sagt ihr, okay, jedes Land hat da seine komplett eigenen regulatorischen Vorgaben? Das ist halt nicht wie ein Lieferando oder ein Delivery Hero, was du mal eben über Nacht, naja, vielleicht auch zu einfach gesagt, aber was du mal eben schneller internationalisierst.
Tatsächlich ist Internationalisierung ein Thema, was wir uns ganz aktiv anschauen. Wir haben bereits eine erste Tochter in Frankreich, im französischen Markt. Da sind wir ein bisschen anders an den Markteintritt rangegangen. Das hat ja marktspezifische Gründe. Da sind wir gerade stärker im Bereich Krankenhausverlegung unterwegs zwischen Krankenhäusern erstmal, weil es aus ja, Prozessgründen dort einfach der einfachere Markteinstieg für uns war, aber mit dem Ziel auch Pflege- und Reha-Einrichtungen dort mit anzubinden. Und ganz grundsätzlich merken wir, dass das trotz natürlich unterschiedlicher Gestaltung dieser Nachversorgungsbereiche in den unterschiedlichen Märkten grundsätzlich mal ein internationalisierbares Thema ist und in verschiedenen Märkten auf jeden Fall ein großer Painpoint. Was die Geschäftsmodellerweiterung angeht, auch das ist ein strategisches Thema, was uns wahnsinnig umtreibt, denn das hört sich immer so ein bisschen wie ein Luxusproblem an, aber wir werden im Krankenhausbereich bald keine möglichen Kunden mehr haben, einfach weil durch das sozusagen Krankenhauszukunftsgesetz jetzt ja alle Kliniken eine Lösung wie die unsere anschaffen müssen und entsprechend da der Markt dann auch, wenn alle sich an die Regulatorien halten, bis 2025 dann entsprechend ja, verteilt ist. Eine Sache, die wir uns tatsächlich anschauen, ist auch verstärkt Patienten und Angehörige auf die Plattform einzubinden, weil wir glauben, dass viele Schritte, die in der Zukunft sinnvoll sind, eigentlich nur dann möglich sind, wenn man da auch diesen Spagat gut hinbekommt. Auch ein Feedback, was wir von pflegerischen Einrichtungen häufig bekommen haben, dass wenn man das Ganze wirklich in die Zukunft denkt, alles, was jetzt dann integriertere Themen angeht, ja, also wirklich bis zum Vertragsabschluss einfach erfordert, dass Patienten und Angehörige da irgendwie digital in den Prozess mit involviert sind.
Und USA, ist das ein Thema für euch? Also, da hast du ja ursprünglich mal ein bisschen Inspiration hergeholt.
Ist ein Markt, den wir uns punktuell immer mal angeschaut haben, aber die USA als Markt, das ist für uns ganz klar, aufgrund der doch enormen Compliance ja, Regulatorik, Anforderungen des Marktes, etwas, was man mit sehr viel Ressourcen angehen muss und wo wir ganz bewusst gesagt haben, da wollen wir uns nicht defokussieren, solange wir jetzt in Deutschland diese KZG-Opportunität haben. Also vielleicht mal in 3, 4, 5 Jahren. Ich will das nicht ausschließen, aber das ist kein Thema für heute.
Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Ein wesentlich regionaleres Thema ging auch zuletzt ein bisschen durch die Presse, nämlich im schönen Bayern wurdet ihr ja im Prinzip damit beauftragt, eine Pflegebörse, eine Online-Pflegebörse zu schaffen. Also wie kann man sich das vorstellen? Also fügt sich das in eure normale Recare-Plattform mit ein oder ist es ein komplettes Standalone-Produkt?
Genau, das Ganze basiert auf unserer Technologie und auch auf der Plattform an sich. Und im Prinzip war das Bestreben sozusagen des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege zu sagen, wir wollen für Bürgerinnen und Bürger in Bayern Transparenz über die Angebote in der bayerischen Pflegelandschaft schaffen oder über alle pflegerischen Angebote. Und das heißt auch nicht nur ambulante Pflegedienste und Pflegeheime, sondern ein bisschen wirklich zu niederschwelligen Angeboten, spezieller Fachberatung für Demenz etc. pp. Also das volle Spektrum. Und wir konnten hier sozusagen uns in dem Zuwendungsverfahren durchsetzen mit einem Konzept, was quasi ich sag mal, die Plattformseite für Bürgerinnen und Bürger mit dem Krankenhaus-Entlassmanagement verbindet, sodass die Pflegeeinrichtungen, die dabei sind, den Vorteil haben, alle Anfragen, die ich erhalte, egal ob das von Privatpersonen oder von sozusagen Fachanwendern ist, landen wieder im selben strukturierten Format in meinem Kanal. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil für uns klar war, so ein Konzept kann nur funktionieren, wenn die Wertschöpfung für die Pflegeeinrichtung hoch ist. Und wenn ich da verschiedene Sachen sozusagen verwalten muss, dann ist, glaube ich, der Aufwand einfach zu hoch und der Mehrwert zu niedrig. Und deswegen da ein sehr, sehr integrierter Ansatz.
Ja, die haben ja heute schon teilweise zu viele Systeme, in denen sie simultan Listen pflegen und arbeiten müssen. Also von
Ja.
daher, ich glaube, die freuen sich auf jeden Fall drüber, dass das trotzdem noch geordnet alles an einem Platz bei denen ankommt. Ist das denn auch in anderen Bundesländern ein Thema, solche Pflegebörsen, oder ist da jetzt Bayern wirklich absoluter Vorreiter und die anderen machen sich da nicht so einen Kopf drüber?
Genau, also Das erste Bundesland, was sowas mal umgesetzt hat, war Nordrhein-Westfalen mit dem sogenannten Heimfinder. Die haben allerdings einen anderen Ansatz gefahren, nämlich haben sie gesetzlich alle Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, sozusagen dort ihre Kapazitäten auch einzugeben. Und nach dem, was wir so aus dem Markt hören, allerdings mit mäßigem Erfolg. Also zum einen ist die Webseite aus meiner Sicht relativ nutzerunfreundlich. Es ist eben kein integriertes Konzept. Wir hören von Einrichtungen viel, dass dort das Ganze irgendwie abgewiegelt wird. Man gibt irgendwas an, in der Regel, dass keine Kapazitäten da sind. Und in der Praxis funktioniert das Ganze nicht so gut. Aber NRW ist zumindest mal einen innovativen Schritt nach vorne gegangen und hat sich was getraut, was, glaube ich, trotzdem hoch anzurechnen ist. Und wir haben da immer mal wieder solche Gedanken aus anderen Bundesländern sozusagen gehört. Bei dem einen oder anderen steht es, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag mit drin. Aber bisher hat es sonst noch niemand in der Praxis wirklich umgesetzt.
Naja, da bin ich ja mal gespannt, ob das Projekt Bayern nicht auch als Leuchtturm dann dienen kann, an dem sich andere orientieren, weil sie eben sehen, okay, das war jetzt so ein durchschlagender Erfolg, wir brauchen das auch. Also generell mehr Transparenz in diesem fragmentierten Markt würde ja auch den Angehörigen und den Patienten selbst nicht schaden.
Absolut, ja. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, das auch woanders umzusetzen.
Das dachte ich mir. Ja, dann zu den Recap-Fragen, da bin ich eigentlich jetzt schon fast am Ende. Es gibt immer eine Frage, die ich jetzt seit kurzem zum Schluss noch stelle, Max. Und zwar, mit welchen, also ohne welche drei Software-Tools könntest du denn eigentlich selber nicht mehr arbeiten? Hast du da so drei Favorite-Softwares, wo du sagst, okay, ohne die geht's nicht mehr?
Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich auch ein bisschen unserem Arbeitsmodus geschuldet. Also wir arbeiten bei ReCare 100% remote. Heißt, wir haben kein richtiges Büro mehr, sondern sind alle sozusagen in der Fernarbeit verteilt. Und da gibt es ein paar Tools, die einfach absolut sozusagen Basis unseres Miteinanders geworden sind, die ich aber auch in Teilen unabhängig davon als eigentlich sinnvoll für jedes Unternehmen, jedes Startup ansehen würde. Das eine ist Slack. Das ist ähnlich wie Microsoft Teams, was viele ja auch nutzen, wenn sie eher auf die Office-Suite setzen. Also einfach eine Möglichkeit, unternehmensintern sozusagen Chaträumen sich sehr einfach zu organisieren. Man braucht auch ein bisschen Disziplin dabei, das einzuführen, weil man kann sich auch extrem leicht damit gegenseitig ständig ablenken. Aber ich glaube, wenn man es richtig nutzt, dann ist Slack eine wunderbare Sache. Ein Tool, was ich am Anfang gehasst habe und es ging fast jedem so bei uns, was wir aber über die Zeit lieben gelernt haben, ist Notion. Notion ist ein, ja, Company Wiki, sozusagen Dokumentationstool, wo man sehr gut sozusagen diese ganzen Unternehmensinformationen intern, also früher hätte man das Intranet vielleicht genannt, in so einem Wiki-Stil organisieren kann, mit sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen coolen Möglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall etwas, ja, was ich nicht mehr missen wollen würde. Und ich würde sagen, das sind auch schon meine Top 2 Favoriten, ja.
Ja, cool. Also kenne ich beide. Also mit Notion arbeiten wir zwar nicht, aber dafür mit Slack umso mehr und kann ich auch jedem nur ans Herz legen, weil ich glaube, viele Träger werden wahrscheinlich auch Office 365 Kunden sein. Da ist ja Microsoft Teams als Alternative sowieso mit drin. Aber ja, auf jeden Fall, alles ist besser, als sich intern noch E-Mails hin und her zu schicken, würde ich sagen.
Ganz genau, ja, ganz genau.
Ja, dann Max, ganz lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast hier. Danke für den spannenden Einblick in die Pflegebörse in ReCare selbst. Wahnsinnszahlen, Wahnsinnsleistungen, die ihr da als Team erbracht habt. Und ich freue mich zu sehen, wie sich das in Zukunft noch entwickelt.
Christoph, ich danke dir und dann würde ich sagen, bis ganz bald mal wieder auf einem der diversen Events sicherlich und alles Gute
Ja,
für dich. Herzlichen Dank.
das kriegen wir hin. Dankeschön und bis bald.